herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine heiße Luft, dem Podcast mit Tiefe über Sinn und Sinnhaftigkeit. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, wie immer. Heute habe ich Erster Versprecher, den lassen wir aber drin. Katja Zimmermann, herzlich willkommen.
Hello.
Schön, dass du da bist. Genau. Ja, Katja Zimmermann. Nun fragt sich der ein oder andere so, Katja Zimmermann. Ich hab übrigens vorhin, Katja Zimmermann, ich muss mich erst einreden, wie du gerade merkst, Katja Zimmermann gegoogelt und ich weiß nicht, wie viele Katja Zimmermanns es gibt.
Aber es gibt viele, ja. Ich hatte sogar eine in der Grundschule in der Parallelklasse.
Wir sind deswegen
getrennt worden, weil wir den gleichen Namen hatten. Sonst wären wir in derselben Klasse gelandet.
Mhm. Aha, okay. Ja. Aber die Katja Zimmermann, die ich heute hier am Mikrofon habe, die hat natürlich ein paar Dinge, die sie unterscheiden von all den anderen Katja Zimmermanns. Hm. Als erstes vielleicht, weiß nicht, da wo du herkommst, sagst du, gibt es noch eine Katja Zimmermann in deiner Klasse oder Parallelklasse. Wo kommst du denn her?
Aus Gummersbach.
Aus Gummersbach. Gummersbach. Ja. Gummersbach kennt man,
schön,
oder?
Schön in der Mitte von Deutschland, NRW.
NRW, genau. Wohnen ganz viele Leute dort.
Oberbergischer Kreis.
Oberbergisch, genau.
Ja.
Sehr cool.
Man sagt uns nach, dass das hier eines der regenreichsten Gebiete in Deutschland ist. Und man fragt immer wieder, warum wohnst du da noch? Weil ich die Sonne eigentlich so gerne mag. Aber ja, ich bin hier aufgewachsen und das verbindet sehr. Ich bin sehr, Ich mag gerne da leben, wo ich viele Menschen kenne.
Bist du auf dem Dorf aufgewachsen oder in der Stadt?
Es ist immer die Frage, was man als Dorf empfindet, ne? Also jetzt im Vergleich zu Köln zum Beispiel, was so die nächste große Stadt wäre, sage ich mal, ist das hier auf jeden Fall dann Dorf. Aber es ist jetzt nicht super Kuhkraftdorf, sondern eher, ja, genau. Mhm. Also wir sind eine große Kreisstadt, aber ist schon eher dörflich hier, ländlich. Ländlich klingt vielleicht besser als dörflich.
Genau, und die Katja Zimmermann, mit der wir hier heute sprechen, hat natürlich sehr viele Spuren hinterlassen in Form von Musik. Aber Musik war wahrscheinlich nicht immer dein Leben, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es ja auch ganz früh angefangen, aber nimm uns mal mit, die jugendliche, junge Katja, wofür hat die sich so interessiert?
Die hat sich interessiert für das Zeichnen zum Beispiel. Ich habe super gerne gemalt früher. Und dann irgendwann wurde bei uns in der Gemeinde, in der Kirchengemeinde, ein Kinderchor gegründet. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich singen kann. Also ich habe mich letztens tatsächlich nochmal gefragt, wie das eigentlich war, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe irgendwie vorher. Aber ich habe es wirklich nicht gewusst. Und dann gab es da ein tolles Leitungsehepaar, die sogar im selben Haus gewohnt haben wie wir. Und die haben mich dann quasi entdeckt und haben angefangen, mich zu fördern. Das war so der erste Schritt. Ich muss gerade überlegen, wie alt war ich denn? 11 oder 12, glaube ich. Überhaupt erstmal zu erleben, dass Singen Spaß macht und dass ich das kann.
Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Du in der Dusche mit einer Klobürste in der Hand und hast du deine Eltern irgendwie genervt oder wie war das?
Nee, so war ich tatsächlich noch nie. Auch heute ist das nicht so. Ich bin kein Mensch, der irgendwie singend durch die Gegend läuft. Irgendwie ist das nicht so offensichtlich. Vielleicht deswegen. Vielleicht brauchte es dafür jemanden, der mich entdeckt, weil das von alleine irgendwie nicht so gekommen wäre. Keine Ahnung. Nee, also die erste Berührung mit Musik war das ganz typische Blockflöte in der Schule.
Ah ja.
Genau, habe ich sogar später Unterricht gehabt. Eigentlich habe ich es gar nicht gemocht. Ich weiß auch nicht, warum ich das so lange gemacht habe, aber irgendwie habe ich das echt, glaube ich, 7 Jahre lang gemacht.
7 Jahre Blockflöte?
7 Jahre Blockflöte. Aha. Und Altflöte und da weiß ich heute nicht mehr so ganz so viel von. Ja, hätte man anders investieren können, aber irgendwie kam ich da damals nicht so raus.
Das ist vielleicht der erste Unterschied zwischen uns beiden. Okay. Ich habe Blockflöte maximal ein halbes Jahr, glaube ich, gespielt und danach habe ich auch nicht mehr geübt und nix. Und wahrscheinlich, wenn ich so lange wie du durchgehalten hätte, wäre es vielleicht was geworden mit meiner Musikkarriere.
Ich kann es ja nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich habe auch meistens nicht geübt.
Okay.
Das war eigentlich schon immer das Problem. Auch im Gesangsunterricht später war ich auch immer so kurz vor knapp mit dem Üben. Also, ja.
Okay, aber du hast ja jetzt nicht sofort eine Ausbildung gemacht in Richtung Musik irgendwie, sondern du hast ja irgendwie erstmal was anderes gelernt, ne?
Genau, ich, wenn du so diese typischen Poesiealben-Einträge von mir gesehen hast, dann stand da immer Erzieherin, beziehungsweise damals sagte man ja noch Kindergärtnerin oder Grundschullehrerin. Und ich habe dann eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. und habe gedacht, das ist so der Traumberuf. Das mit der Musik kann man ja sowieso machen. Das hätte ich mir auch gar nicht zugetraut, glaube ich, dass man das beruflich machen kann. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wie. Von daher brauchte es da so im Rückblick betrachtet, ne, noch ein bisschen Reife, um das als möglich zu empfinden. Ja, genau.
Okay, war das irgendwie, haben deine Eltern da auch irgendwie gesagt, so lern erstmal was Vernünftiges oder warst du da frei?
Nee, weil ich ja gar nicht so, ich werde mal Sängerin, das gab es ja bei mir gar nicht, so wie bei anderen Leuten, okay, die schon immer wussten, dass sie irgendwie Sängerin werden wollen, das war bei mir überhaupt nicht so, ich wollte das ja gar nicht. Ich habe das ja auch erst mit der Zeit entdeckt und immer mehr Selbstbewusstsein entwickelt, da hatte ich nämlich früher nicht so viel von, muss man auch dazu sagen. Und deswegen wäre das, wie gesagt, nie in meinen Kopf gekommen, dass ich das beruflich machen könnte. Wie würde das überhaupt gehen, wie würde das aussehen, keine Ahnung. Damals gab es hier dieses, jetzt muss ich gerade überlegen, wie hieß das denn nochmal? Vielleicht fällt es mir später nochmal ein, so eine Sendung, wo man irgendwie singen konnte und aber auch, glaube ich, nur so getan hat, als ob.
Playback.
Ja, okay. Die Mini-Playback-Show. Oder es gab noch was anderes irgendwie mit Rudi Carrell.
Okay.
Und dann haben alle mal gesagt, ja, wenn du da mitmachen würdest, dann müsstest du halt Nana Mouskouri spielen, weil ich hatte halt eine Brille und ich dachte immer, na toll, ich will aber nicht Nana Mouskouri sein. Ne? Also irgendwie so in diese Richtung. Da war überhaupt gar kein Gedanke dran. Ich habe einfach ganz viel auch nach dem Chor dann später im Jugendchor gesungen, später noch im Gospelchor und so, habe ganz viel in der Richtung gemacht. Aber jetzt nie so dieses, ich werde Sängerin und mache eigene CDs oder gab es die da schon? Ja doch, da gab es die schon, aber Kassetten gab es auch noch. So alt bin ich schon. Genau, und
bei mir gab es sogar noch Schallplatten.
Das ja, unglaublich. Die kenne ich aber auch noch. Also die habe ich auch ganz früher noch gehört. Und was ich aber auch gemacht habe, vielleicht war das, ich weiß nicht, was, ich habe es damals geliebt, so als Teenie auch mir Radiosendungen aufzunehmen mit der Kassette und dann die Songs zu überspielen auf die andere Kassette, weil ich einen Doppeldeck hatte, um dann hinterher einfach meine Playlist zu haben. Ne? Das war ja, so haben wir das damals gemacht. Und es war irgendwie, also ich mochte Musik auf jeden Fall. Ich habe gerne gesungen, ich habe gerne Musik gehört. Genau, aber ich bin Erzieherin geworden und ich weiß nicht, ob du das fragen wolltest, aber ich nehme es dir jetzt einfach vorweg. Die Ausbildung ist nicht so glatt gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das letzte Jahr musste ich nochmal wiederholen, weil ich nicht zur Abschlussprüfung zugelassen wurde.
Okay.
Und das war ziemlich hart für mich damals mit süßen 20, so der erste krasse Knacks irgendwie in meinem Leben. Was ich jetzt im Rückblick betrachtet, ne, ich bin eigentlich nur sitzen geblieben, wenn du so willst, aber für mich war das damals irgendwie hart, weil ich dachte so, das läuft jetzt einfach so easy weiter, so wie immer halt, und dann bin ich Erzieherin und dann war das eben nicht so und dann musste ich erstmal gucken, was ich damit mache und ich habe mich dann damals entschieden, ein Jahr Pause zu machen und habe in dem Jahr ganz viel Musik gemacht und Fabrikarbeit, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen und das war, glaube ich, ein so wertvolles Jahr und so wichtiges Jahr für mich, um zu erkennen, dass ich doch lieber Musik machen will, weil das hätte ich würde jetzt mal sagen, also man weiß es ja nie, ne? Man kann es ja immer nur behaupten, weil man das eben nicht anders gelebt hat, aber ich würde behaupten, dieses Jahr war nötig. Und dieser Crash war auch nötig, um zu erkennen, da gibt es noch was anderes. Und das könntest du auch machen. Und das war dann genau das, was ich danach gemacht habe. Also ich habe natürlich erstmal die Erzieherin-Ausbildung fertig gemacht, weil ich gerne Dinge beende, wenn ich sie angefangen habe. Und man weiß ja auch nie, ob man das nochmal braucht. Das war natürlich so ein Gedanke dann, ne?
Ah, okay. Ja. Also eine Erzieherin, die Musik machen kann, ist ja schon mal was wert, ne?
So. Das ist auch gar nicht schlecht, auf jeden Fall, ja.
Ja. Und in diesem einen Jahr, also wie kam das, dass du gesagt hast, so ja, die Musik, ich wurde da irgendwie angefixt, so, was hast du da erlebt, was dich da so sicher gemacht hat, dass das dein Weg sein soll?
Also zum einen die Chorleiterin von dem Kinderchor von damals, die mich quasi entdeckt hat, bei der habe ich Gesangsunterricht genommen in der Zeit und die war eine unglaublich starke Ermutigerin. Also ich finde immer, du brauchst ja Menschen in deinem Leben, die dich ermutigen, ne, damit du dir was zutraust und genauso darf man dann selber irgendwann hoffentlich auch ein Mensch werden für andere, wo man andere ermutigt. Und sie war da eine sehr starke Ermutigerin. Sie hat mir immer wieder gesagt, Katja, ich glaube, du solltest das beruflich machen. Und irgendwann habe ich selber mal drüber nachgedacht, ob ich mir das zutraue. Dann gab es noch den Punkt, dass ich in meiner Erzieherin-Ausbildung eine Lady kennengelernt habe, die dann früher fertig war. Ne? Also sie musste nicht wiederholen. Mhm. Und die ist dann in der Zwischenzeit an eine Berufsfachschule für Musik nach Bayern, Mittelfranken gegangen, nach Dinkelsbühl, um genau zu sein.
Okay.
Sehr schöner Ort. und mit der hatte ich weiterhin Kontakt gehabt. Und das als sie dann erzählte, wo sie hingegangen ist, weil die hat auch schon immer Musik gemacht mit ihrer Familie und so. Und dann habe ich gedacht, oh, das klingt aber spannend. Und dann habe ich mich informiert, was man da alles so machen kann und so. Und dann habe ich gedacht, ja, also mehr als schief gehen kann es nicht, ne? Dass du dich bewirbst und du wirst nicht genommen. Einfach mal probieren. Und was aber auch für mich schon so war, dass ich, ich glaube, ein Jahr vorher habe ich das erst, naja, oder war es sogar in dem Jahr? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall habe ich im Sommer ein paar Mal hintereinander so eine Art, ich sage jetzt mal so Sommerfreizeiten oder Sommercamps mitgemacht, wo ganz viel gesungen wurde. War als Sängerin dabei. Das war was Christliches, wo man auch von Gott erzählt hat, auf offenen Bühnen, auf offenen Plätzen. Es gab Tanz, Schauspiel, Band und Sänger. Und da waren auch ganz viele Leute bei, die mich ermutigt haben. Und es ist ja auch manchmal so, dass man einfach, wenn man Feedback von außen bekommt, ne, wie Leute reagieren auf einen, dass man immer mehr Mut bekommt, irgendwie doch nochmal zu gucken, ob das nicht was ist, was man verfolgen sollte. Und ich glaube, das waren alles Dinge, die so zusammenkamen.
Ja, genau. Weil du hattest ja am Anfang gesagt, so, mir hat der Mut gefehlt, das von Anfang an zu machen. Also zu sagen, ja, Musik ist mein Ding und das werde ich auch, da werde ich eine Ausbildung machen. So, das hat ja jetzt eine Weile gedauert. Du hast erst eine andere Ausbildung gemacht. Ja. Und jetzt hast du gesagt, so, okay, und da hat sich jetzt dieser Mut entwickelt. Also was hat sich da geändert bei dir, dass du plötzlich diesen Mut hast? Weil ich kann mir vorstellen, also für mich persönlich, also es wäre ein Kraus für mich, wenn ich mich vorne hinstellen müsste und irgendwie singen. Also weil also erstens tun mir dann schon die Leute leid. Und aber also so vorne zu stehen vor anderen Menschen, also das ist ja, also ich kann mir super gut vorstellen, weil das eine Überwindung ist. Ne? Also als einer, der es, also ich kann es halt auch gar nicht. Ne? Deswegen, also wie hast du das geschafft? Das zu sagen, also ich traue mir das jetzt oder ich traue mich das.
Also ich sag mal, der Mut zu singen, der kam schon ziemlich schnell eben damals in dieser Kinderchorzeit, weil ich halt gemerkt habe, oh, ich kann das. Mhm. Und es kommt positives Feedback. Das hat mich super ermutigt. Und ich war auch früher nie aufgeregt oder irgendwas, wenn ich auf der Bühne stand. Mhm. Beim Sprechen war das was anderes. Ah, okay. Das durfte sich auch erst noch entwickeln. Aber beim Singen war das überhaupt kein Ding. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das einfach als Hobby nebenbei mache oder irgendwie in der Kirche mal singe, ne? Oder ob ich das wirklich, ob ich mich traue, mich da selbstständig zu machen. Ich glaube, das Ding war wirklich, ich wusste gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt, weil man kennt ja irgendwie nur dieses, keine Ahnung, heutzutage, du wirst in irgendeiner Castingshow entdeckt oder sowas. Oder ich weiß gar nicht, wie die Leute das früher gemacht haben. Die wurden von irgendwem in irgendeinem Club gefunden. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, das war überhaupt nicht in meiner Welt irgendwie vorhanden. Ich kannte auch niemanden, der das beruflich gemacht hat. Ne? Das ist ja auch manchmal so. Mhm. Wenn man irgendwie Leute vielleicht kennt aus dem eigenen Umfeld, die das schon mal gemacht haben, dann kommt man da vielleicht schneller hin, als wenn man in einem komplett anderen Umfeld aufgewachsen ist, ne? Mhm. Meine Eltern so ganz solide Berufe, gar nichts in dieser Richtung oder so, auch gar nichts Kreatives. Von daher musste ich das, glaube ich, erstmal von außen irgendwie erleben, wie Menschen auf meine Stimme reagieren und dass es da noch Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, eben durch diese spätere Freundin, die auch erst Erzieherin-Ausbildung gemacht hat mit mir in einer anderen Klasse zwar, aber trotzdem Kontakt gehalten hat und die dann an diese Schule gegangen ist und mir davon erzählt hat. Und dadurch habe ich das halt mitbekommen, dass man das überhaupt machen kann. Weil ich nämlich, muss ich auch dazu sagen, ich habe kein Abi, ich habe nur ein pädagogisches Fachabi. Ich weiß nicht, ob das auch dann gegolten hätte, aber also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen zu studieren. Und diese Schule kannst du ohne Abi machen.
Mhm. Okay. Genau. Also das hört sich ja auch, ich habe ja nicht so viel Ahnung von Musik, nur dass ich auch mal Rockstar werden wollte, aber ich habe wahrscheinlich nicht Blockflöte gelernt. Da haben sich unsere Wege dann getrennt wahrscheinlich.
Das war wahrscheinlich der Punkt, das nur weil ich Punkt. Das durchgezogen ja, habe. Genau. Nee, aber das zeigt ja, dass ich Biss habe, ne?
Also du, auf jeden Fall, du ziehst Sachen durch. Du ziehst es durch. Du hast die Blockflöte durchgezogen, du hast die Erzieherin durchgezogen, du hast einfach durchgezogen. Genau. Also es ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig für jemand, der sagt so, ja, ich möchte auch irgendwie was werden, was erreichen. Oder so, dass man vielleicht erstmal damit anfängt, irgendwie auch was zu Ende zu machen. Ne?
Ja.
So, ich habe ja auch Kinder, denen sage ich das auch immer gerne. Also, liebe Kinder, sehr wenn gut. ihr zuhört, ne, hier seht ihr das, was ich immer sage: Sachen durchziehen. Ne?
Genau.
Sehr gut. Aber Musik beruflich machen, das hört sich für einen Außenstehenden immer sehr komisch an, weil man mir denkt, so, wie kann man denn sowas beruflich machen? Also, ich kenne nur, okay, du hast das sind irgendwie ein paar Leute, die tun sich zusammen und sagen, wir gründen eine Band. So, das ist so der Klassiker, wo man sagt, so, aber das, also viele bleiben ja dann eher auf der Basis, wo sie sagen, ja, ich mache das halt als Hobby, weil, ne, irgendwie, wie man so schön sagt, brotlose Kunst irgendwie. Ne?
Genau. genau. Ja, aber wie kann man das, war das auch so.
Ah, okay. wie kann man einen Beruf denn daraus machen? Also,
guck mal, aber siehst du, du hast dieselbe Frage. Und das, ne, also ja, da wäre ja. ich selber auch damals nicht drauf gekommen. Und dann brauchte es erst diese Ausbildung, wo man so die ganzen grundsätzlichen Sachen lernt, ne? Wie baut man sich was auf? Es gab auch so, wir hatten auch so Business-Einheiten.
Ah, cool.
Ne? Also da waren schon verschiedene Sachen dabei. Du hast natürlich das erste Mal Musiker kennengelernt, die nicht aus deinem Umfeld kamen und aus ganz Deutschland waren. Und das war auch schon total cool. Mit denen hat man dann immer eine Band gehabt, auf jeden Fall für ein Jahr war man immer in einer Band fest. Man hat zusammen Songs geschrieben und so Sachen. Dann hat man natürlich Gesangsunterricht gehabt. Und da hat man dann auch ja, Didaktik gehabt, ne? Also wie bringst du anderen Leuten Singen bei zum Beispiel? Weil das ist auch oft ein großer Teil, den Musiker dann nutzen, dass sie einfach Unterricht geben. Weil es immer wieder auch mal Zeiten gibt, wo vielleicht nicht so viele Auftritte reinkommen und dann kann es ganz schlau sein, noch so ein zweites Standbein zu haben.
Ah, okay.
Genau.
Ja. Okay, ja, das hört sich doch schon nach einem guten Plan an. Also da
ja,
hast du,
also ich muss sagen, ich hatte keinen festen Plan, als ich diese Ausbildung angefangen habe. Ich habe einfach nur gedacht, ich will Sängerin werden. Ich weiß noch nicht wie, aber ich hoffe, ich lerne das hier.
Und dann warst du fertig mit der Ausbildung, also in der mit dem Gesangsstudium. Und dann ging es ab, oder?
Genau. Nicht. Okay. Also bei manchen ist das bestimmt so gewesen und das ist auch super, wenn das so ist. Aber ich bin erstmal nach Hause gekommen, wieder zurück in die Heimat. Ne? Heimat verbunden, habe ich ja schon gesagt. Und dachte so, was mache ich denn jetzt? Jetzt suche ich mir erst nochmal wieder eine Erzieherinnenstelle, weil ich muss ja Geld verdienen. Ja, ne? Ja. Und irgendwie muss ja was passieren. Und es ist eben nicht so. Also natürlich bin ich zum Arbeitsamt gegangen. Aber da gibt es eben nicht, wir suchen hier noch eine Sängerin für das und das Projekt oder irgendwie sowas. Das gibt es da nicht als Angebot. Sondern du musst halt dann das Internet echt durchforsten und schauen, gibt es irgendwo eine Band, die eine Sängerin sucht oder irgendein Event, wo man singen kann oder gibt es Hochzeiten, auf denen man singen kann? Keine Ahnung, alles Mögliche. Ich habe sogar eine Anzeige in der Zeitung damals mal geschaltet für Gesangsunterricht, dass ich den jetzt gebe und so. Ne? Da ist nur eine Person gekommen, also da ist nicht wahnsinnig viel passiert. Und ich habe, wie gesagt, also ich dachte so, die Sicherheit, ne, ich versuche jetzt alles mögliche andere. Das hat aber alles irgendwie nicht geklappt. Es hat immer an irgendwas, hat es immer gehangen, sodass es dann ein Nein dazu gab oder ich ein Nein dazu hatte. Und dann bin ich nochmal in den Kindergarten gegangen, habe hospitiert, wie man so schön sagt. Ne? Man guckt sich das da an, bekommt so einen Vormittag mit und habe dann noch mit der Leiterin gesprochen. Dann bin ich aus diesem Haus raus und habe echt, also ich weiß das noch wie heute, habe in den Himmel geguckt und habe gesagt, nee Gott, das ist es nicht. Ich habe so richtig gespürt, dass ich bin hier falsch. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich aber irgendwie auch mal die Füße auf den Boden kriegen. Aber wie schaffe ich das? Das war echt schwierig, weil ich es nicht genau wusste. Ne? Ich hatte irgendwie keinen richtigen Plan. Und dann hat sich eine Freundin von mir gemeldet, mit der ich schon längere Zeit eine Band hatte. Und sie hatte schon Gesangsunterricht gegeben und war relativ erfolgreich damit.
Cool.
Und hat dann einfach zu viele Leute gehabt.
Ach, krass.
Und immer wieder zu viele Anfragen quasi gehabt. Und dann hat sie irgendwann quasi eine Anfrage an mich vermittelt. Und das war dann die erste Schülerin. Und damit startete das dann so ganz langsam.
Ja.
Man sagt ja auch immer, wenn man sich selbstständig macht, das wirst du ja wahrscheinlich auch wissen.
Kein Lied von
dann
Sänger.
Braucht das Moment, ne, bis das losgeht. Und das ist ganz unterschiedlich, wie schnell das geht. Oder ja, es kommt immer darauf an, wie viele Kontakte du auch hast. Ne? Und ich hatte halt jetzt nicht die mega Bombenkontakte in irgendwelche Szenen, egal ob das jetzt die christliche oder die nicht christliche Szene war, da gibt es ja auch nochmal so Unterschiede. Das fehlte halt irgendwie, ne? Aber ich habe immer wieder doch dann mal Leute getroffen oder wurde dann mal irgendwo empfohlen und dann ist das so ganz langsam gewachsen. Und dann habe ich auch mit Leuten von damals von der Ausbildung dann meine erste Band gegründet. Kaschu hießen wir damals. Und damit haben wir dann so ein bisschen gestartet, genau.
Okay, wo seid ihr denn aufgetreten? Also
überall da, wo wir auftreten durften.
Okay.
Also man hat ja ganz viele Bewerbungen dann rausgeschickt. Damals hat man das ja noch richtig mit so mit CDs und so mit so einer tollen Mappe und keine Ahnung was alles Möglichen gemacht. Heute schickt man ja alles online digital. Ja. Ne? Das ist ja komplett anders gewesen. Ich finde das auch immer spannend, wenn mich heute Leute fragen, wie hast du das denn damals gemacht oder was würdest du denn empfehlen? Dann habe ich so, hör mal, es tut mir echt leid, ich finde es super schwierig, dir zu empfehlen, wie du heute das hinkriegen kannst, weil ich gar nicht weiß, wie man das heute machen würde. Denn die Zeit ist so anders, ne? Also das war vor 21 Jahren. Und ja, ich glaube, da hat sich so viel verändert. Mhm. Deswegen Hut ab für jeden, der sich da heute noch selbstständig macht, egal in welchem Business, aber gerade auch in der Musik.
Ja, krass. Also ja, das war, kann ich mir vorstellen, alles noch ein bisschen schwieriger.
Ja.
Und also du hast auch gesagt, so ganz langsam, da kommst du ja wieder durch mit diesem, ja, ich ziehe Sachen durch, ne? Also ich gebe jetzt nicht sofort auf, sondern, ne, also da musst du ja echt ein bisschen, musst du ja auch überzeugt sein von dir und auch Sachen auch aushalten können, ne? Und sagen können, so, ja, das, da muss ich jetzt einfach durch, ne? Musstest du hungern irgendwie zwischendurch mal?
Also ich musste nicht hungern. Ich muss dazu sagen, ich habe echt in meinen Eltern wirklich ganz, ganz tolle Unterstützer gehabt. Die konnten vielleicht den Schritt nicht komplett nachvollziehen, den ich gegangen bin, aber sie haben mich super unterstützt. Und genau, also von daher, ich musste nicht hungern. Ich habe auch sogar am Anfang Arbeitslosengeld bekommen. Und dann gehst du dann irgendwann, wie hieß das dann später? Hartz IV, ne?
Ja, wenn man zu lange arbeitslos ist.
Ich war mal Hartz IV-Bezieherin. Ja. Das war ja super peinlich früher irgendwie, aber der Vorteil daran war, man war versichert. Und irgendwann kam aber dann die Frau vom Arbeitsamt und sagte so, ich muss Sie jetzt hier mal rausschubsen. Entweder suchen Sie sich jetzt einen Job oder Sie sind hier raus. Und das war natürlich nochmal so ein kleiner Hinterntritt, ne, wo ich auch dachte, oh wei, was passiert jetzt, was mache ich? Und ich musste mich bis zu einem bestimmten Punkt entscheiden. Zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag sollte ich sie anrufen und ihr sagen, was ich jetzt machen möchte. Und ich hatte dann für mich die Entscheidung getroffen, weil das einfach mein innerer Impuls war, such dir keinen Job, mach das. Das ist das, was du machen sollst. Ne? Das ist dein Weg. Vertrau einfach mal, geh mal weiter. Auch wenn du jetzt gerade noch nicht irgendwie mega viel Kohle damit verdienst und es noch nicht so Bombe läuft, aber mach einfach mal. Und das auch, wenn andere Leute gesagt haben, ey, also das ist ja schon krass jetzt hier, du solltest dir doch jetzt mal besser was suchen, damit du endlich mal Geld verdienst und so. Ich meine, ich verstehe das alles, von außen sieht das auch blöd aus vielleicht, ne? Und man möchte ja auch, dass es, ne, also gerade wenn du Eltern zum Beispiel anguckst und die möchten, dass es ihrem Kind gut geht, ne, wenn die sehen, wie das Kind kämpft, weil es nicht funktioniert, wie man sich's vorgestellt hat. Aber ich hatte, wie gesagt, ich hatte einfach dieses innere Drängen, du musst das weitermachen, du musst das durchziehen. Ich würde sagen, das war Gottes Stimme, dass Gott zu mir gesprochen hat, das weiterzumachen. Und dann habe ich mich entschieden, sozusagen, ich gehe den Schritt und ich bleibe dabei und bin dann halt einfach nicht mehr unterstützt vom Arbeitsamt. Und direkt nachdem ich das beschlossen und auch der Lady verkündet hatte, bekam ich einen Anruf von einem Produzenten mit einer Anfrage für einen Studiojob. Und das war für mich wie eine Art Bestätigung. So, bitteschön, hier kommt Versorgung.
Genau. Das also, heißt, du hast dann richtig gebetet dafür, oder?
Ich habe dafür gebetet, ach, krass. Absolut. Ja.
Ja, beten bringt's, BB, sage ich immer.
Ja, ganz genau, ja, so cool. Würde ich das auch sehen, ja.
Ach krass. Und in dem Studio heißt es, du wurdest dann immer gebucht für bestimmte Aufnahmen oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also es, auch das hat sich mittlerweile auch teilweise verändert, aber damals war es auf jeden Fall so, dass jemand einen Auftrag hatte, vielleicht eine CD zu produzieren, vielleicht für einen Verlag zum Beispiel, ne? Und sich dann überlegt hat, welche Stimme passt zum Beispiel zu diesem einen Lied. Und dann hat man die Sängerin oder den Sänger gefragt und wenn die ja gesagt haben, Gage verhandelt und dann, genau, ist man ins Studio gefahren, hat das Lied aufgenommen.
Also das war dann sozusagen so dein, also das war der Moment, wo du dich dann als Berufsmusiker gefühlt hast oder noch nicht so richtig?
Also ich glaube, das war vorher schon auch so, aber das war der Moment, wo ich quasi so die Sicherheits- oder sagen wir die Stützräder, ne? Die Unterstützung durchs Arbeitsamt, du bist versichert und alles, was man ja eigentlich auch braucht, ne? Also ich meine, wer mag denn nicht gerne die Sicherheit, dass da jeden Monat irgendwie was Sicheres aufs Konto kommt? Ja. Ne? Gibt es jetzt unterschiedliche Risikobereitschaften? Aber Stützräder abmachen, ne? Und einfach sagen, ich gehe jetzt da los, auch wenn ich noch nicht genau weiß, ob das hier alles hält.
Ja. Und nun kenne ich dich ja auch so ein bisschen aus, du hast vorhin schon angesprochen, christliche Szene. Was bedeutet das, christliche Szene, für jemanden, der das nicht kennt?
Genau, also die christliche Musikszene ist so eine bisschen kleinere Szene innerhalb von Deutschland, wo sich auch die meisten irgendwie kennen. Es gibt zum Beispiel einmal im Jahr, Anfang des Jahres, ein christliches Musikertreffen, wo sich ganz viele Leute über den Weg laufen. Und das war auch ein Punkt, der war auch nicht unwichtig, glaube ich, für mich, dass ich an irgendeinem Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr wann, da mal hingegangen bin, um einfach Leute kennenzulernen, ne? Und dann auch was gesungen habe bei so einem Vortragsabend und die einen dadurch natürlich kennenlernen und man dann irgendwie in der Szene, sag ich mal, auch bekannter wird. Ich würde jetzt einfach sagen, der Unterschied in dieser Szene zu der säkularen Szene, wie man so schön sagt, oder normale Szene, was halt so im Radio läuft.
Das ist ja auch normal.
Ja, ja, natürlich, aber
ich weiß schon, was du meinst.
Ja. Der Unterschied ist, dass die meisten der Lieder einfach einen christlichen Inhalt haben. Mhm. Also es geht eben ganz viel um den eigenen Glauben, um die Beziehung zu Gott. Ja, ich würde sagen, das ist ein großer Unterschied.
Ja, und deswegen meine Frage, du hast ja dann auch irgendwann angefangen, selbst Lieder zu schreiben. Ich weiß nicht, wie lange hat das gedauert, bis du selbst angefangen hast, Lieder zu schreiben? Also von da an, wo du sozusagen dann, sagen wir mal, vom Arbeitsamt weg warst sozusagen.
Nee, also ich habe, sobald ich wusste, dass ich mich an dieser Schule bewerbe, habe ich angefangen, selbst ein bisschen rum zu testen. Also ich erinnere mich noch an diverse Zettelchen während der Fabrikarbeit, wo ich immer zwischendurch kleine Ideen aufgeschrieben habe.
Cool.
Da ging das los.
Und ich habe so ein paar Titel, habe ich mir hier so angeguckt. Also dann gibt es jetzt zum Beispiel so Inmitten der Stürme gibt es ein Album. Weiß nicht, ob das das letzte ist.
Das ist das letzte,
ja. Genau, Inmitten der Stürme. Und dann, wenn man sich so die Texte so anschaut, dann hat man das Gefühl, also entweder sprichst du über jemanden, der in Stürmen war, oder vielleicht auch über deine eigenen Erfahrungen. Sind es viele eigene Dinge, die du erlebt hast, die in deinen Songs mit drin sind?
Also ich würde sagen, es ist beides. Manchmal gibt es Situationen, die du irgendwie von anderen Menschen mitbekommst und auf einmal hast du einen Satz im Kopf und daraus entwickelt sich dann ein ganzer Song. Oder man geht selber durch was durch oder ist durch was durch schon. Kann ja auch sein, das ist, muss ja nicht immer mitten im Sturm sein. Kann ja, ja manchmal auch sein, dass man erst nach dem Sturm einen Song schreibt. Ne? Genau. Also es sind teilweise autobiografische Sachen, aber eben auch Dinge, die ich so von anderen Menschen mitbekomme oder die man so in der Gesellschaft erlebt. Mhm. Ja.
Gab es irgendwie in dieser, also wo du angefangen hast, Musikerin zu werden, gab es dann auch irgendwelche Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du sagst so, boah, ich würde am liebsten wieder aufhören oder so? Also irgendwelche Schwierigkeiten, Herausforderungen, wo du gesagt hast, boah, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, hätte ich mal doch lieber Erzieherin werden sollen. Was du ja bist, Entschuldigung.
Ja, aber ich habe ja nur die Ausbildung gemacht. Ich habe ja tatsächlich nie offiziell in diesem Job gearbeitet. Danach muss man ja sagen. Aber ja, genau. Also ich glaube, diese ganzen anfänglichen Sachen, wo ich mich entscheiden musste, was ich jetzt mache, das war schon eine Hilfe auch, um zu sagen, ich habe mich dafür entschieden und solange ich nicht einen anderen Eindruck innerlich dazu habe, bleibe ich da auch bei. Ne? Und ich wollte das ja auch. Also es ist ja nicht so, als ob das keinen Spaß gemacht hat oder so. aber es gab tatsächlich einige Jahre später nochmal auch eine finanzielle Krise, wo es nicht gut lief und ja, ich erinnere mich an Gespräche mit meinem Vater, der dann auch sagte, du musst dir jetzt doch mal irgendwie was anderes überlegen. Ne? Und wenn der eigene Vater das zu einem sagt, dann denkt man da noch mal mehr drüber nach, je nach Verhältnis irgendwie. Ne? Aber wir haben Gutes und deswegen hat das schon was auch mit mir gemacht. Aber auch da hatte ich den Eindruck, da muss ich jetzt irgendwie dranbleiben. Mhm. Und das Jahr war auch an sich ein krasses Jahr. Also das manchmal gibt es ja so Sachen, die man so sich merken kann, weil in einem Jahr ganz viel zusammenkam. Okay. Also finanzielle Krise im Job, mein Papa hatte Krebs, meine Oma ist gestorben. Das sind alles so Sachen, die innerhalb von kurzer Zeit passiert sind, die das Leben in dem Jahr schon ziemlich hart gemacht haben. Und ich habe einen ganz, für mich ganz einprägsamen Moment erlebt, wo ich mit einer Freundin gesprochen habe und die gesagt hat, vielleicht klingt das jetzt lustig für manche, keine Ahnung, aber das ist so, wie ich es erlebt habe. Sie sagte so, Gott ist doch dein Chef. Also ich so als Selbstständige, die ich mich auch natürlich, weil ich an Gott glaube und mit ihm unterwegs bin und mir auch von ihm Impulse geben lasse, dass Gott mein Chef ist, also müsste ich doch Gott jetzt einfach mal um eine Gehaltserhöhung bitten.
Cool.
Und ich dachte auch, das ist so ein guter Gedanke, aber klingt erstmal komisch, wie mache ich das jetzt? Und dann weiß ich noch, dass ich mich damals hingesetzt habe, ich habe das sogar aufgenommen, ich glaube, das ging 13 Minuten lang, Sprachnachricht, und habe einfach alles rausgelassen und habe wirklich alles, mein ganzes Leben, meine ganzen Lebensbereiche und natürlich alles, was mit dem Job zu tun hat, besonders, habe ich einfach nochmal so vor Gott hingelegt und habe gesagt, ich bitte dich, dass du mich versorgst.
Krass.
Und bitte dich jetzt hier um eine Gehaltserhöhung. Und genau, ab dem nächsten Tag ging es los. Nee, auch wieder nicht. Also okay. Es war halt natürlich wieder nicht so, ne? Dass man sagt dann hier, Gott, jetzt mach doch mal. Und Gott ist eben kein Automat, in dem man was reinschmeißt, oben ein Gebet und unten kommt dann die Lösung raus. Manchmal dauert es einen Moment, ne? Aber ich habe darauf vertraut, ich habe es jetzt abgegeben. Und es hat einen Moment gedauert, aber es hat sich wirklich was gelöst. Ich glaube, der Unterschied ist nicht, dass sich sofort meine Umstände verändert haben, sondern dass sich meine Einstellung verändert hat, also mein Vertrauen zu Gott. Ne? Also ich habe nochmal gesagt, ich vertraue dir, dass du mein Versorger bist. Krass. Was natürlich nicht heißt, ich muss nichts mehr machen oder so. Ne? Da müsste man ja auch nicht mehr arbeiten und gar nichts. Aber mich drauf zu verlassen, wenn das ist, was er auf mein Leben gelegt hat. Ne? Ja. Die musikalische Begabung, ich glaube, dass er sie mir geschenkt hat als mein Schöpfer. Dann zu vertrauen, wenn er will, dass ich das tue, dass er mich da irgendwie auch leiten muss und versorgen muss, wie auch immer das dann im Alltag aussieht, ne? Aber es ist
genau. Vor allem, wenn man dann nicht sofort eine Antwort kriegt, ne? Also ich meine, normalerweise ich bin immer total aufgeregt, wenn ich irgendwo jemanden eine WhatsApp oder so schicke, dann gucke ich immer, ne, ist der Haken schon dran, wann antwortet er endlich, ne? Und irgendwie, wenn dann Gott nicht antwortet, ist ja auch irgendwie, kriegst du ja nicht mal eine Lesebestätigung, ne?
Das stimmt, so. Ganz genau. Das wäre manchmal sehr cool, hätte ich auch heute gerne noch bei manchen Fragen, die ich so habe, die noch offen sind. Aber ich habe damals auch, also man geht ja manchmal dann einfach Schritte, wo man noch nicht ganz genau weiß, ist das richtig oder nicht, ne? Und hofft dann einfach, dass eine Tür zugeht, wenn es das nicht sein soll oder so, ne? Und ich habe damals gedacht, ich bin gefragt worden, ob ich vielleicht als Lobpreispastorin, das heißt also, dass man quasi in einem Gottesdienst Musik macht, in einer Kirche, die neu gegründet wurde, ob ich da vielleicht starten möchte. Und dafür musste man aber in die Partnergemeinde nach Amerika, weil das ursprünglich eine amerikanische Gemeinde war.
Okay.
Und da habe ich dann Praktikum gemacht für 6 Wochen, habe mir das angeguckt und war eine sehr spannende Zeit, fand ich. Also war total super, weil ich gerne nach Amerika wollte. Ne? Das war schon auch toll und ein Abenteuer. Genau, aber es gab so ein paar Sachen, die für mich da nicht so gepasst hatten und ich habe halt gemerkt, ich hätte mich trotz der Dinge, die ich nicht so für mich ganz schlüssig fand, hätte ich mich trotzdem dafür entschieden. Warum? Weil ich immer noch dieses krasse Sicherheitsdenken hatte, weil das wäre eine halbe Stelle gewesen. Ne? Halbe Stelle versorgt, 50%, den Rest hätte ich dann selbstständig machen können, das wäre doch super gewesen.
Okay.
Also ich hätte eine Entscheidung getroffen aufgrund von Sicherheitsdenken.
Ja.
Und die Frage ist halt, ob das immer die richtige Entscheidung dann ist. Letztlich hat mir dann diese Kirchengemeinde die Entscheidung abgenommen. Sie haben sich dann gegen mich entschieden. Und im Nachhinein ist das total gut für mich gewesen.
Warum?
Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das nicht brauche.
Okay.
Und dass es wahrscheinlich auch eine Art Einengung gewesen wäre, die mir im Nachhinein doch nicht so gefallen hätte. Weil ich in den letzten Jahren immer mehr gemerkt habe, so Freiheit oder frei entscheiden, für mich selber Dinge entscheiden, kann man ja in der Selbstständigkeit super. Und das ist ein sehr hoher Wert für mich auch. Einfach frei zu sein in dem, was ich tue und wie ich das tue. Das kannst du dann natürlich nicht, wenn du irgendwo angestellt bist, ne? Also es hat halt immer alles Vor- und Nachteile.
Naja, aber du hast ja, wenn du sagst, du hast Gott als Chef, das ist ja schon, also was machst du, wenn der Chef jetzt etwas vorhat, wo du sagst, so, ist jetzt nicht so mein Plan?
Ja, also ich sag mal so, im besten Fall nimmt er dich auf eine Art und Weise mit in seinen Plan rein, sodass du den auch irgendwann gut findest.
Okay. Also das war dann so gewesen, dass du nicht sagst, oh, jetzt muss ich hier ewig weiter das machen, weil mein Chef hat gesagt, ich soll jetzt hier das machen. Und also so war es nicht. Also irgendwann hast du dann gesagt, so, yo.
Du meinst jetzt die Selbstständigkeit, oder?
Ja, zum Beispiel.
Nee, also das war, wie gesagt, die ganze Zeit das Empfinden, dass das mein Platz ist und dass das richtig ist und es mir auch Freude gemacht hat, auch wenn es mal schwierig war. Aber vielleicht müssen alle mal irgendwie durch sowas durch.
Ja.
Auch manchmal muss man vielleicht auch durch sowas durch, um sich sicher zu sein, dass man das wirklich will.
Ja. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Du hast davon gesprochen, Freiheit, also diese Freiheit als Selbstständiger. Ich bin ja auch Selbstständiger, ich verstehe noch, was du meinst. ich kann mich auch ganz schlecht unterordnen, glaube ich. Weiß ich nicht, ob ich jemals, also ich bin ja, weiß ich nicht, seit ich 20 bin oder so selbstständig. Ich wüsste nicht, wie das sein würde mit einem Chef, aber ja, mit Gott als Chef weiß ich noch nicht so richtig. Müssen wir mal gucken. aber diese Freiheit, die du beschreibst, also wofür hat es dich frei gemacht, diese Selbstständigkeit? Also welche Freiheiten magst du da besonders an dieser Selbstständigkeit?
Auf jeden Fall, dass ich mir meine Zeit so einteilen kann, wie ich das möchte. Und das ist gleichzeitig oft im Alltag meine größte Herausforderung, muss ich zugeben. Das ist definitiv so, dass ich zum Beispiel mal an einem heißen Tag wie heute sagen kann, ich sitze nicht den ganzen Tag im Büro, sondern ich arbeite halt ein bisschen kürzer und mache dafür ein paar entspannte Sachen oder so, ne? Oder treffe mich mit Freunden. Das kannst du nicht machen, wenn du irgendwo festangestellt bist.
Das stimmt, ja.
Natürlich muss ich dann an anderer Stelle die Zeit wieder rausholen, aber das kann ich mir ja selber einteilen. Und das finde ich zum Beispiel sehr cool. Und dass ich auch die Projekte so gestalten kann, wie ich das möchte. Also ich kann die Jobs annehmen, die ich möchte. Ich muss nicht das machen, was mir jemand auf den Tisch legt, sondern kann sagen, das möchte ich nicht. Wobei ich das ganz am Anfang, glaube ich, auch gar nicht so gemacht habe, sondern ich habe alles genommen, was kam. Mhm. Weil ich brauchte ja das Geld.
Ne? Ja.
Also,
ja.
Am Anfang nimmst du alles, genau. Damit du einfach möglichst viel Einkommen hast. Ne? Und jetzt kann ich auch mal sagen, nee, das ist mir zu viel oder das passt jetzt irgendwie, passt nicht mehr zu mir oder das ist jetzt nichts, was ich irgendwie in den Zeitraum machen will oder das ist mir zu wenig Geld. Das hätte ich früher nie gesagt, weil es ja so nicht war, aber das kann ich mittlerweile auch sagen, auch nach 20 Jahren Joberfahrung, finde ich, ist man ja auch was wert in dem Business. Ne? Also man hat ja viel Erfahrung gesammelt und hat was einzubringen. Und von daher haben sich da einige Dinge auf jeden Fall geändert, ja.
Ja, wahrscheinlich war es schon immer was wert, nur endlich haben es die Kunden erkannt.
Natürlich,
mehr
ich würde
Kunden
sagen sowieso, weil ich glaube, dass wir alle was wert sind, von Grund auf, egal ob wir was leisten oder nicht. Ne? aber man fühlt sich ja manchmal nicht so.
Ja, das finde ich halt immer so dieses Dilemma, ne? Also gerade wenn man so anfängt, also auch in sich selbstständig zu machen und dann man hat Ausbildungen gemacht, man hat was drauf und aber irgendwie sieht es keiner und dann denkt man so wie du sagst halt, also ich kenne das auch sehr gut, dass man sagt so, ja, dann muss ich mich halt erstmal unter Wert verkaufen, damit ich überhaupt mich verkaufe und dann dauert es eine Weile, bis halt die Menschen so langsam erkennen, ach krass, da habe ich ja jemanden, der richtig gut ist.
Genau.
Und das braucht halt erstmal eine Weile. Ne? So, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Und bei den Kreativen habe ich sowieso immer das Gefühl, ja, die sind halt in einer Sache richtig, richtig gut. Also ich denke mir so, boah, wenn ich so singen könnte wie die Katja oder wenn ich so einen Schauspieler sehe, wo ich sage, so, boah, was die können und so weiter, wo ich dann denke so, ich kann gar nichts, ne? So und muss mich, denke ich immer, Entschuldigung.
Soll ich gerade sagen, das kann ja gar nicht stimmen. Irgendwie.
Also denke ich nicht immer, aber manchmal.
So selbstständig.
Ja, aber manchmal denke ich dann auch so, boah, wenn ich das könnte, was die können, ne? Also wenn ich das könnte, was Katja kann, dann wäre ich ja vielleicht doch Rockstar geworden. Wäre ich richtig groß rausgekommen.
Wer weiß.
Na, und das ist immer so dieses Dilemma, dass Menschen gerade in der kreativen Szene etwas wirklich gut können, aber die müssen halt erstmal gefunden werden dafür. Ne? So,
das
und
stimmt.
Das ist erstmal so die Herausforderung, so dieses sich selber verkaufen dann auch noch. Das fällt ja dann.
Furchtbar.
Ne? Das fällt ja so Kreativen sehr, sehr schwer. Also ich kenne viele Kreative, die wirklich ganz tolle Sachen können, wo ich dann sage so, boah, aber die haben halt Schwierigkeiten, sich zu verkaufen, ne? Weil sie dann
ganz
sagen
genau.
So, ich bin doch nichts Besonderes, ich stelle mich doch ja nicht auf den Marktplatz und sage, ich bin cool und ich bin toll und kauft mich alle und so, da haben die Schwierigkeiten mit.
Ja, ich habe auch immer gehofft, es kommt irgendwie so ein Manager um die Ecke und hilft mir irgendwie dabei. Es gab immer mal Ansätze, aber es ist nie was draus geworden und irgendwann habe ich gedacht, okay, da muss ich das
selber ran.
Einfach alleine schaffen, ohne die Hilfe von jemand anderem.
Ja, und du lernst und lernst und lernst. Ich meine, und dann irgendwann klappt es natürlich, aber es ist natürlich, wie du sagst, ein Prozess, aber du hältst es halt durch und sagst so, ja, das mache ich halt, ne? So.
Ja.
Und ja, dann hast du, vielleicht können wir da auch noch ganz kurz eingehen, bevor wir zu deinem Herzensthema kommen. dann hast du ein Buch geschrieben, bin ich drüber gestolpert, zuerst geliebt, wenn Gott dir ein Solo schenkt.
Ja, das war mein zweites Buch.
Ach, dein zweites Buch, sogar, ja. Genau. Ja, dein zweites Buch.
Genau.
Also da geht es um Menschen, die solo sind wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Single, solo, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Manche Menschen reagieren ja irgendwie allergisch auf das Wort Single sein. Und wir haben halt einen coolen Titel gesucht. Und weil ich ja Solistin bin als Sängerin, weil die Solo auch nochmal irgendwie, ne? Also
ja.
Zum Beispiel jetzt cool. Rückblickend auf diesen Kinderchor oder auch auf alles andere, was ich später so gemacht habe. Dieser Gedanke, dass du für ein Solo ausgewählt wirst, wenn du singst, ist was ganz Tolles.
Mhm.
Du freust dich einfach mega, wenn du da vorne alleine stehen und was machen darfst, ne? Und alle kriegen es mit. Das zeigt auch, dass Leute dich wertschätzen, dass du was gut kannst und so. Aber wenn du ein Solo-Geschenk bekommst, was das Thema Beziehung betrifft, also du alleine unterwegs bist, anders als du dir das vielleicht mal früher vorgestellt hast, dann ist das das Solo, was keiner haben will.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also das hört sich ja ganz krass an. Geschenkt. Ja. Also ich kann mich da jetzt nicht so reinfühlen, weil ich war nicht so oft Solo. Aber wenn man jetzt denkt, so einer, der Solo ist oder Single, wie auch immer du es nennst, der dann sagt so, ja, was ist das denn für ein Titel? Geschenkt. Ey, ich wollte das nicht geschenkt haben.
Genau, hier, hast dein Geschenk zurück. Hast das wollte Geschenk ich gar nicht zurück. Haben. Kannst du was anderes geben?
Ja, genau.
Ja, also ich sag mal so, das ist es ja oft so, dass wenn Bücher oder irgendwelche Dinge entstehen, auch Songs, ne, dass die durchlebt werden vorher. Man schreibt ja nicht über irgendwas, das ist ja bei deinem Buch genauso. Man schreibt ja immer über irgendwas, was man durchlebt, durchkämpft, wie auch immer, durch hat. Ne? Und ich konnte das natürlich früher nie als Geschenk ansehen, weil ich muss jetzt einfach sagen, ich bin halt Langzeit-Single. Und ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich heirate mit 22 und meine Mama, dann kommen die Kinder und so weiter und so fort, wie man sich das immer so schön ausmalt. Das hat leider nicht so geklappt. Und das als Geschenk zu betrachten, wäre mir ganz, ganz lange nicht in den Sinn gekommen.
Okay.
Genau. Ich habe aber irgendwann, weil ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt habe, weil auch viele Menschen in meinem Umfeld, auch im Freundschaftsumfeld, was wiederum für mich ein Geschenk ist, muss ich sagen, auch Single waren oder teilweise auch immer noch Single sind. Also meine engsten Freundinnen sind alle Singles. Und das ist schon irgendwie auch verrückt, weil ich so viele Singles kenne, die sagen, boah, ich bin so alleine irgendwie um mich rum, haben alle geheiratet irgendwann und ich bin noch alleine übrig. Und das
also ist bei dir nicht passiert, dass irgendwie deine ganzen Freundinnen geheiratet haben? Irgendwie.
Das ist irgendwie witzigerweise nicht so. Und ich glaube, das hat es mir leichter gemacht an vielen Stellen, muss ich auch so sagen. Aber ich habe mir viele Stories auf jeden Fall angehört. Ne? Wie haben Menschen das erlebt? Ich habe auch irgendwann angefangen, vor über 10 Jahren war das, glaube ich, bei einer Arbeit, die nennt sich Team F. Das ist so eine Seelsorgearbeit. Die haben eine Single-Arbeit auch gestartet.
Ah, ja.
Also die haben viel für Familien gemacht und irgendwann haben sie gemerkt, oh, es gibt ja auch noch Singles. Ne? Und dann haben sie halt eben Single-Events gemacht oder Single-Freizeiten, Wochenenden, Seminare. Und da bin ich dann als Sängerin mitgegangen und habe da Musik gemacht. Und habe da natürlich auch einiges mitbekommen, erlebt, selber irgendwie nochmal dazugelernt. Das war total toll, war eine ganz tolle Zeit auch. Und habe aber, wie gesagt, vieles gehört, wo Leute einfach gelitten haben und wie sie es empfunden haben. Und darüber habe ich immer mehr angefangen, mir Sachen aufzuschreiben, mir Gedanken darüber gemacht und habe immer mehr gemerkt, ja, also es gab natürlich immer wieder diese Phasen, wo man sich dann unglücklich verliebt hat, weil der andere dann nicht so verliebt war wie man selber oder so. Und hat hier und da auch gelitten, absolut. Manchmal auch richtig heftig gelitten. Aber am Ende zu merken, am Ende, ich bin noch nicht am Ende, aber nee, so
bloß nicht.
Am Ende zum Buch hin, sage ich jetzt einfach mal, zu merken, man kann etwas, was man geschenkt, also man kann etwas, was man bekommt in seinem Leben, zum Beispiel meine Stimme würde ich jetzt auch als Geschenk sehen. Ne? Das ist auch eine Gabe von Gott, würde ich jetzt so sagen. Und es gibt viele Leute, die sagen, boah, meine Ehe ist ein Geschenk. Aber dieses Single-Sein, das will immer keiner geschenkt haben, weil man dann ja alleine und einsam ist und so. Und ich finde immer, man muss nicht einsam sein, auch wenn man alleine ist.
Ja.
Da gibt es einen Riesenunterschied. Ne? So ein richtig gutes Netzwerk braucht man auf jeden Fall. Dann ist man nämlich auch nicht einsam. Und aber zu erleben, so innerlich als Prozess, dass man das, wie es jetzt gerade ist, annehmen kann. Das heißt nicht, dass man es super findet. Ich hätte es mir anders ausgesucht, aber so wie es jetzt gerade ist, nehme ich es quasi an.
Ja.
Ne? Und dann kann ich damit was machen. Ich mache dieses Paket auf, dieses Geschenk, was ich nicht wollte ursprünglich, und fange damit an zu arbeiten. Und letztlich ist dann daraus auch eine Arbeit entstanden. Ne? Also ich habe eine Zeit lang mit Single Ladies gearbeitet, um die zu ermutigen. Also aus meinem Zerbruch, ich nehme jetzt das einfach mal vorweg schon mal, wo du wahrscheinlich nachher drauf hin willst, aber aus diesem Zerbruch, den ich immer wieder erlebt habe, wenn ein Mann, den ich gerne gehabt hätte, mich nicht wollte, das war schon auch echt hart und hat viel mit mir gemacht, auch mit meinem Selbstwert, durfte ich aber auch ganz viel in dem Prozess Heilung erleben und letztlich andere ermutigen.
Also das ist dann das, wo du sagst, das ist das Geschenk, dass du sozusagen das für andere Geschenk. Dann das da sein konntest, diese Arbeit machen konntest.
Genau.
Ah,
genau.
Okay. Also für Solo-Menschen, für Singles konntest du dann sozusagen da sein. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Ich bin ja nun nicht so sehr betroffen von diesem Thema, aber ja. Und deswegen hat man immer so Berührungsängste, ne, als eine, der in der
okay.
Also ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, mir geht es jedenfalls so, weil man natürlich als jemand, der in der Partnerschaft lebt, dann irgendwie sagt so, ja, also man wünscht es den anderen vielleicht auch, aber auf der anderen Seite will man sie auch nicht bemitleiden, wenn sie dann irgendwie solo sind und man will auch nichts Falsches machen und verkuppeln will ich auch niemanden und so weiter. also was könntest du mir zum Beispiel als ein, ich nenne mich einfach am Außenstehenden, was würdest du so einem auf den Weg geben, dass du sagst, so ja, vielleicht kannst du da mal drüber nachdenken, wenn du über Single nachdenkst und wenn du mit Singles zu tun hast, auf welche Art und Weise könnte man zum Beispiel mit denen umgehen?
Also es gibt ja so ganz viele Sprüche, die man auch schon mal hört. Ne?
Ja.
Ich muss sagen, dass ich tatsächlich gar nicht so krass viele abbekommen habe, aber ich kenne das von anderen, dass die oft mit diversen Sprüchen konfrontiert wurden. Wobei einen kenne ich schon, dass du noch nicht verheiratet bist.
Ja, sowas bist. Zum Beispiel, genau.
Woran liegt das denn?
Ja, ja.
Und denke ich immer so, ja, wenn ich das wüsste, könnte ich dir eine Antwort geben. Ich kann es dir nicht sagen. Oder was ich auch super fand, war dieser Spruch, du möchtest doch auch endlich einfach mal glücklich sein. Und dachte ich so, ja, aber ich bin doch jetzt auch glücklich, nur weil ich keinen Partner habe. Und das ist natürlich etwas, finde ich, was ich schade finde, dass einem suggeriert wird, du kannst nur glücklich sein, wenn du deine zweite Hälfte, sagt man so schön, ne? Dein Gegenüber gefunden hast und sonst läufst du die ganze Zeit hinten durch die Gegend. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Und ich möchte wirklich echt dazu ermutigen, jeden auch, der zuhört gerade, wenn du Single bist, dann bist du nicht weniger wert oder musst erst eine zweite Person finden, damit du vollwertig bist. Du bist jetzt schon 100% geliebt und wertvoll und angenommen. Und genau. Und so Sprüche sind halt schwierig, ne?
Ja.
Oder jetzt tickt aber doch langsamer deine biologische Uhr oder was auch immer. Was gibt's sonst noch? Keine Ahnung.
Du siehst doch gut aus. Warum hast du denn noch keine?
Ja, danke für das Kompliment, aber, ne? Ja. So, ja, also ich glaube, dieses eben nicht, wie du eben schon sagtest, mitleidig, irgendwie so, ach du Arme, ne?
Ja, genau.
Sondern eher zu sagen, sag mal, wie geht's dir eigentlich mit deinem Single-Sein?
Okay.
Also wirklich einfach
also interessiert wirklich offen
nachfragen,
ansprechen
einfach offen ansprechen und fragen. Und entweder sagt derjenige, boah, ganz schlechtes Thema, lass uns mal was anderes reden.
Okay.
Oder gerade geht's mir so und so. Und dann kommt man vielleicht ins Gespräch und vielleicht, also ich weiß auch, dass ganz viele Leute sagen, boah, ich wollte niemals verkuppelt werden, aber vielleicht gibt es auch Menschen, weil ich weiß, dass es auch Leute gibt, die genauso ihren Partner gefunden haben.
Okay.
Die sagen, hast du jemanden in deinem Umfeld, kennst du jemanden, den du mir vorstellen würdest, wo du das Gefühl hast, das könnte vielleicht passen, warum denn nicht?
Echt? Okay, cool.
Ja, also aber nur, wenn derjenige das möchte und nicht aufdrängen im Sinne von, ups, jetzt habe ich aus Versehen euch zwei heute Abend hier eingeladen. Und wir verschwinden jetzt mal in die Küche. Viel Spaß noch so. Ne? Also das auf gar keinen Fall.
Okay.
Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Aber wenn jemand sagt, kennst du irgendwie jemanden, wo du denkst, der könnte vielleicht zu mir passen, das fände ich eine coole Sache. Warum nicht? Hat mich jetzt noch keiner gefragt oder mir jemanden vorgeschlagen.
Ach krass.
Finde ich auch nicht schlimm.
Okay.
Also, ne, wenn du jemanden kennst, einfach zu sagen, hör mal, ich habe hier einen Freund so und so, soll ich euch mal connecten oder irgendwas, ne?
Ja.
Warum denn nicht?
Ja, genau.
Aber nichts überstülpen. Also einfach ganz offen darüber zu reden, finde ich total super, wenn Leute das machen, ohne Bedauern und ohne du Arme.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich der Schlüssel, wie bei vielen anderen Themen auch, dass man
das
wirklich
stimmt,
offen Dinge anspricht und sagt so, du, also so wie ich es jetzt auch gerade versuche, ich komme
mir ein bisschen
komisch vor bei diesem Thema und so weiter, ne? Aber das ist am Ende ist es einfach, wenn man es ehrlich meint und wenn man es offen anspricht, wahrscheinlich der beste Weg. Ne?
Ganz genau.
Jetzt hast du ein Wort schon genannt, Zerbruch. Und da muss ich immer an ein Bild denken, was ich auch bei dir irgendwo gefunden habe, dieses Bild. Also ich weiß noch, ich habe das erste Mal, als ich, ich wollte mal Barkeeper werden, komischerweise schon zig Jahre her. Das Problem ist nur, der Chef hat mich gleich wieder rausgeschmissen, weil er sagte so, du lässt ja alles fallen, du zerbrichst ja alles. Ne? Ich habe echt viele, also Gläser kaputt, nicht viele, aber es sind mehrere auf jeden Fall kaputt gegangen. Und er sagte, du bist für den Job völlig ungeeignet. Ne? So, und daran musste ich gerade denken, als ich dieses Wort Zerbruch gehört habe. Jetzt gibt es ein Thema, womit du dich gerade sehr beschäftigst, was ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass du nach 20 Jahren Musikbusiness eine Kurswende gemacht hast, sozusagen. Und an dieses Thema kamst, Schönheit im Zerbruch. Wie kam das? Wie kam dieses Thema auf dich?
Durch einen Song. Ha. Aha, okay. Von wegen Wende oder so. Ja. Also ich muss dazu sagen, dass ich glaube seit 2017 ist das so, irgendwann angefangen habe, so Frauen-Events zu machen, wo ich einen Mix aus Liedern, aus Texten, aus meinem damals ersten Buch und dann später zweiten Buch, also es hat sich dann irgendwann noch vermehrt und halt eben auch Impulsen, die ich zu diesen Themen, die ich da besungen oder vorgelesen habe, hatte. Ne? Also das war so ein Mix aus allem Möglichen, was ich so konnte, quasi zusammengewürfelt. Und ich habe früher bei uns in der Gemeinde in der Jugendmitarbeit, da war ich als Mitarbeiterin dabei und auch später als Leiterin. Und da hat man auch schon so, man nannte das Inputs. Das waren eigentlich kleine Predigten, wenn man so will. Und da habe ich schon ein bisschen gelernt, sowas zu machen. Was ich mir in der Schule nie hätte vorstellen können, vorne zu stehen, was du eben gesagt hast mit dem Singen, ich genau. Mit dem Reden. Horror. aber ich durfte da Schritt für Schritt reinwachsen, auch zu reden. Und ich meine, wenn du Konzerte machst, dann sagst du zwischendurch ja auch mal was zu den Liedern. Ne? Und das ist im Prinzip letztlich größer geworden, hat sich ausgeweitet. Also das Schreiben kam dazu und das Reden kam dazu. Und dann gab es irgendwann einen Song, der da heißt Kintsugi. Und Kintsugi ist entstanden aus einer japanischen Kunstform, die es schon seit ganz, ganz vielen Jahrhunderten, ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann sie gestartet hat, aber es gibt sie schon ewig auf jeden Fall. Der Legende nach ist einem König was runtergefallen oder Kaiser, glaube ich, gab es da. Ne? Ja, man hat dann versucht, das zu reparieren, aber wollte das nicht auf die herkömmliche Art und Weise machen, sondern wollte es besonders machen. Und deswegen hat man quasi am Ende so in die letzte Klebeschicht Goldpulver eingefügt. Und dadurch sah man halt letztlich diese Narben, diese Zerbrüche von diesem Gefäß. Und das Gefäß war viel wertvoller, weil ja Gold darin war, ne, als es vorher war. Also man hat es nicht weggeworfen, wie wir das ja ganz oft machen. Oder wie wir es übertragen, auch mit Beziehungen und so Dingen machen, ne, in unserem Leben. Sondern man hat es repariert. Das alleine finde ich schon mal toll. Krass, Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ne?
Also genau, habe ich auch gerade
gedacht. Ich bin tatsächlich auch so ein kleiner Bastler. Wenn mir was kaputt geht, ich gucke erstmal, ob ich es selber nochmal zusammenkriege, bevor ich es wegschmeiße. Und wenn es nicht geht, dann kommt es halt dann weg. Aber deswegen ist das vielleicht auch so ein Thema. Ne? Also ich liebe es, Sachen wieder zusammen zu basteln, zusammen zu bauen und zu gucken, ob ich es irgendwie nochmal verwenden kann. Ich glaube, das ist ein Teil davon. Genau, und ich liebe dieses Bild einfach, dass etwas nicht weggeworfen wird, sondern zum einen wieder so gebrauchsfertig gemacht wird, ne, dass man es benutzen kann, aber auch, dass das, was kaputt war, was ja auch, wenn man es jetzt auf unser Leben überträgt, Schmerz bedeutet hat, dass es sichtbar gemacht wird. Also ich habe zum Beispiel eine Hautkrankheit, das heißt, ich habe immer wieder auch mal Phasen, wo meine Haut nicht schön ist und ich mich richtig schön unter Make-up verstecke, damit bloß keiner sieht, wie hässlich meine Haut unten drunter aussieht. Ne? Gut, das macht man auf der Bühne natürlich auch. Da passt es auch super hin, aber im Alltag mache ich das leider auch sehr viel, weil es mir sehr unangenehm ist. Ne? Und das ist ja so, was viele Leute machen. Wir verstecken unsere Narben jetzt nicht nur im Gesicht, sondern auch
im Leben.
Seelische Narben. Wir verstecken die, weil wir da nicht gern drüber reden wollen. Das ist peinlich, dass wir irgendwie zerbrochen sind, dass wir Schmerz durchleiden. Und eben in diesem Bild gesprochen, wird das exponiert. Also es wird deutlich gemacht, dass da Zerbruch war und dass es Narben gibt und dass etwas wieder geheilt wurde. Und das ist eben dieses tolle Bild von Kintsugi. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass es wieder zusammengesetzt und geheilt wird und dass das wieder gebraucht wird letztlich. Ne? Und das ist was, was ich mir einfach wünsche, dass Menschen das erleben dürfen, zu heilen. Also erstmal ihren Zerbruch anzusehen, dann zu heilen und dann letztlich daraus wieder, so wie ich das mit dem Single-Buch zum Beispiel gemacht habe. Ne? Also dieses Single-Thema ist auch ein Teil, ein Zerbruchsthema. Und aus diesem Heilungsprozess heraus kam dann das, dieser Wunsch, andere zu ermutigen. Und das wünsche ich mir, dass Leute ihre Zeugnisse erzählen, wo sie durchgegangen sind, um andere wiederum zu ermutigen. Genau, das war jetzt gar nicht der Weg, den ich eigentlich beschreiben sollte mit deiner Frage, ne? Aber das ist das, was mein Ziel und mein Wunsch ist.
Ja, ich finde das ein cooles Bild auch, ne? Ja. Also ich habe das mir vorher mal angeguckt, also wer es nicht kennt, müsst ihr mal gucken. Also einfach das ist im Prinzip, ja. Genau, das sind so Schalen oder auch Tassen, glaube ich, oder so, ne?
Ja, alles, was genau. Aus Keramik ist, kann man letztlich ja zusammen.
Und dann siehst du halt wieder. So richtig wie so ein Netz, dann irgendwie so goldene Streifen drüber, weil diese goldenen Streifen, das sind dann halt wirklich die Scherben gewesen. Genau. Und die hat man wieder zusammengesetzt und an der Kittstelle gibt es dann diesen Goldüberzug oder dieses Goldpulver. Ja. Und es sieht ja eigentlich, wenn man das dann anguckt, sieht das ja, also es ist ja schon was Einzigartiges und es sieht in meinen Augen, sieht es ja sogar besser aus, als die Tasse vorher ausgesehen hat, weil halt diese Goldverzierungen da sozusagen drauf sind, ne?
Ganz genau. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, wenn du 10 gleiche Tassen nebeneinander stellst und eine Tasse davon ist kaputt gegangen und wurde mit dieser Kintsugi-Technik repariert und du darfst dir eine aussuchen, welche würdest du nehmen? Ja. Dann würdest du natürlich die mit dem Gold nehmen, weil die viel cooler und besonderer aussieht als die ganzen anderen Tassen, die alle gleich sind, ne? Also das fand ich ganz toll, dass ich dachte, ja guck mal, wir denken oft, was kaputt geht, das muss weggeschmissen werden, muss beseitigt werden, muss versteckt werden. Aber hier ist es eben genau umgekehrt. Es wird hervorgeholt, es wird gezeigt, man steht dazu letztlich, man steht zu seinen Narben. Und ich finde auch, was wir oft vergessen, wenn wir durch was durchgegangen sind, dann dürfen wir das eigentlich feiern, dass wir immer noch da sind.
Ja, das ist ja natürlich auch so ein, wie soll ich sagen, so ein gesellschaftliches oder kulturelles Problem bei uns in Deutschland, dass man sagt, so dieses Scheitern, ne, wenn man es so mit einem anderen Wort beschreibt, das ist ja jetzt nicht so sexy, es ist ja nicht so schön. Also so eine Narbe von Zerbruch oder Scheitern, wo man sagt so, nee, also das ist ja wirklich, also ich will einen glatten Lebenslauf haben, ich will irgendwie bei Instagram nur die schönsten Bilder posten und so weiter.
Schuldig. Im Sinne der Anklage.
Ja, ne, so, wo man sagt, so, das muss schon irgendwie, also da haben wir ein Problem mit, in anderen Kulturen vielleicht weniger. Welche Zerbrüche, also du hast schon einen genannt, das Thema Single sein oder Solo hattest du in dem Buch mit reingebracht oder welche anderen Zerbrüche hattest du denn persönlich so für dich, die dir so einfallen, wenn du darüber reden magst?
Also für mich definitiv, auch wenn ich es jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so krass empfinde, aber damals war das auf jeden Fall der Bruch, wo das mit der Erzieherinnenausbildung nicht so geklappt hat, ne? Und das war aber wiederum, und damit kann ich auch das Bild super erklären, es ist was zerbrochen, nämlich eine Vorstellung davon, wie mein Leben weiterläuft. Ja. Dieses glatte Durchlaufen, ne, das läuft alles so reibungslos, das ist zerbrochen, die Vorstellung. Und dann wurde das Gefäß quasi wieder zusammengesetzt und es kam eine neue Komponente dazu, ein ganz neuer Weg, eine neue Möglichkeit, die es vorher nicht gab. Und das, finde ich, ist halt einfach eine Chance, die darin liegt, ne? Also Zerbruch auch mal als etwas zu sehen, als eine Chance. Ich kann mich wieder neu zusammensetzen und kann gucken, wo ist denn vielleicht auch was abgeplatzt, was ich nicht mehr wiederfinde oder was irgendwie nicht mehr reinpasst beim Klebeprozess, was dann ersetzt wird. Das ist zum Beispiel bei Kintsugi, finde ich auch ganz toll. Es gibt manchmal wirklich diese kleinen Teile, weiß ich nicht, da fällt irgendwas vielleicht unter den Küchenschrank, man kommt nicht mehr dran oder als Beispiel. Ne? Und dann bleibt da so eine kleine Lücke und die wird mit mehr Kittmasse ausgefüllt als diesen ganzen anderen Stellen. Und diese Stelle wird am sichtbarsten, weil da am meisten Gold hinterher draufkommt. Okay, ne? Also etwas, was fehlt, wird durch etwas Neues ersetzt. Also es ist eine wirklich tolle Chance, dass da wieder was Neues reinkommen kann. Ne? Und das war in dem Fall eben auch diese neue Ausrichtung. Aber erstmal durch einen Prozess zu gehen. Ich habe ja gesagt, ich habe ein Jahr Pause gehabt. Was will ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben? Wo soll es denn jetzt hingehen? Ne? Also es braucht ja auch, ist auch bei der Technik genauso, es braucht Ruhezeiten, damit dieser Kleber trocknen kann. Ich habe einmal so eine Schale selber repariert. Und wenn du das Ding zu schnell wieder hochnimmst, weil du das nächste Teil dran kleben willst, weil wir sind ja immer ungeduldig, eine Heilung muss schnell gehen, dann fällt der Rest wieder auseinander, den du schon zusammengeklebt hattest. Ne? Also das ist dem Ganzen Zeit zu geben, Ruhe zu geben, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Okay. Genau. Krass. Ja, also das war auf jeden Fall ein Zerbruch. Und diese Hautkrankheit, muss ich sagen, wer schon mal mit schwerer Akne oder Rosacea ist meine Krankheit, zu kämpfen gehabt hat mit richtig krassen Schüben oder auch Neurodermitis-Sachen, finde ich auch ganz krass, wo Leute wirklich richtig schlimme Hautstellen haben. Wer das kennt, weiß, wovon ich rede. Manchmal ist das für andere gar nicht so krass sichtbar oder die gucken dich an und das gehört für sie zu dir.
Ja.
Aber für einen selber, ich habe teilweise wirklich richtige, also ich will jetzt nicht sagen Panikattacken, das hatte ich nicht, aber ich hatte wirklich so Momente, wo ich am liebsten Gesangsschülern damals nicht aufgemacht hätte, weil ich mich so hässlich gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehst.
Also ich hatte schlimm Akne auch in der Pubertät gehabt. Und
das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ne?
Ich hatte auch so einen doofen Spitznamen irgendwie.
Echt?
Ja, Streuselkuchen an sich.
Guck mal, siehst du? So war's, ne? Also dann kannst du es.
Also heute lache ich darüber, ne? So, ja, aber es war damals total schlimm für mich. Also ich verstehe das total.
Ganz genau. Und ich bekam das halt als erwachsene Frau mit Ende 20 und es hat mich nicht verlassen bis jetzt. Es ist weniger geworden. Und es hat sich aber auch mein Bild von mir verändert. Ne? Aber das war immer wieder Zerbruchsthema. Wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, ob du keinen Partner hast, weil du hässlich bist und so sagt, das sind so Dinge, die in deinem Kopf einfach ablaufen. Die kannst du manchmal gar nicht steuern. Ne? Und das brauchte echt Heilung. Also das war auf jeden Fall auch ein großes Thema für mich. Genau, ja.
Krass.
Also es sind jetzt so drei große Themen, sag ich mal. Ne? Also gab es bestimmt auch noch andere Sachen.
Noch ein paar kleinere Narben, ja.
Genau, das sind Dinge, über die ich zum Beispiel auch in meinem Kurs, den ich zu dem Thema gemacht habe, auf jeden Fall teile, weil ich das wichtig finde, auch einfach eigene Stories zu erzählen, Menschen mit reinzunehmen. Genau das, was ich eben gesagt habe, ne? Zeugnis zu sein von etwas, was man durchgegangen ist, um zu ermutigen auch, dass andere Leute anfangen, über ihre Zerbrüche zu reden.
Lässt sich alles kitten wie eine Tasse?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, jetzt komme ich wieder mit dem Glauben. Ich glaube, am Ende lässt sich alles kitten, vielleicht aber nicht auf dieser Erde. Also ich glaube ja an den Himmel, dass es den gibt und dass, wenn ich sterbe, ich in den Himmel komme zu Gott. Und es steht in der Bibel, dass im Himmel alle Tränen vergangen sein werden, jeder Schmerz, jede Krankheit weg sein wird. Und deswegen glaube ich, dass sich spätestens da alles kitten lässt oder da alles gekittet sein wird sozusagen. Aber ob das auf der Erde klappt, weiß ich nicht.
Okay, das
manches
heißt,
bestimmt.
Ja, das ist krass, weil das ist natürlich dieses Thema Hoffnung. Ne? Und das ist, letztendlich gibt es wahrscheinlich Dinge, wo man sagt so, ja, das lässt sich irgendwie vielleicht nicht ganz so kitten, wie wir uns das vorstellen, aber dann noch eine Hoffnung zu haben, das ist ja schon etwas, wo ich sage so, also mir persönlich geht es ja ähnlich, wie sagst du, am Ende diese Hoffnung zu haben, das ist doch ein ganz, ganz großer Gewinn eigentlich, ne?
Absolut, ja. Ich glaube, dass ich auch viele krasse Zeiten, so habe ich das zumindest erlebt, ohne Gott gar nicht durchgestanden hätte. Also ich war jetzt nie irgendwie an einem Punkt, wo ich gedacht hätte, ich will mein Leben beenden oder sowas.
Ja.
Gott sei Dank nicht. Gibt es genug Menschen, die das erlebt haben. Aber ich auch an den tiefsten Tiefpunkten irgendwie wusste ich immer, Gott ist an meiner Seite und er gibt mir Kraft, das hier durchzustehen, durchzuhalten. Auch wenn es schwer ist. Oder auch da, wo ich Gott nicht verstanden habe. Ne? So, warum muss ich jetzt Single sein? Warum kriege ich jetzt diese Krankheit? Warum läuft mein Leben nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Auch wenn man Dinge nicht versteht. Ne? Trotzdem zu glauben, dass er es gut mit mir meint.
Katja, du scheinst ja ein sehr positiver Mensch zu sein.
Ja, also,
hast ein Buch geschrieben. Also das zweite Buch, was du geschrieben hast, sagst du ja, also wenn du von Gott ein Solo geschenkt bekommst, sehr positiv formuliert, wo andere sagen, nee, Geschenk war das nicht für mich.
Ja, ist auch ein bisschen herausfordernd, der Titel. Ne?
Genau. Jetzt bei dem Kurs, den du machst und dieses Thema, was du hast, Schönheit in Zerbruch, formulierst du das auch wieder so positiv, als wenn das
stimmt,
cool wäre. Ne? Schönheit im Zerbruch.
Ja.
Wo ich dann sage, so, also als Beispiel kommt mir jetzt in den Sinn, persönlich, wo ich dann zum Beispiel sage, so ein Zerbruch kann zum Beispiel eine zerbrochene Beziehung sein, wo ich sage, so, was ist denn da dran bitte schön?
Ja, genau. Also das ist natürlich, wenn man denkt, dass die Schönheit der Zerbruch selber ist, dann ist das natürlich der völlig falsche Gedanke. Weil der Zerbruch selber ist nie das Schöne. Kann es gar nicht sein, sonst wäre es kein Zerbruch, sonst wäre es irgendwas anderes. Ein Zerbruch ist nicht schön und ich möchte auch keinen Zerbruch irgendwie positiv reden, das kann man nicht. Ne? Aber das Schöne Vielleicht ist deswegen dieses im Zerbruch ein bisschen irreführend. Für mich ist das Schöne zum einen, wie ich Gott erleben kann in so einer Zeit. Mhm. Also, dass ich spüren darf, er ist an meiner Seite. Ich gehe da nicht alleine durch. Das ist für mich was Schönes, weil es mir Kraft gibt. Und aber auch, wie sich eine Beziehung zu Gott, jetzt in meinem Fall zum Beispiel auch, in Zerbruchszeiten vertiefen kann, stärker werden kann, größer werden kann. Das ist was Schönes, aber auch das Schöne ist etwas, was daraus entstehen kann. Mhm. Weil ich glaube, guck mal, du hättest ja jetzt zum Beispiel nie ein Buch für Singles geschrieben. Warum? Weil du nicht so sehr an diesem Punkt gelitten hast. Ne? Mhm. Für dich war das kein Zerbruchsthema. Du hast ein anderes Thema gehabt und darüber hast du ein Buch geschrieben.
Ja.
Ne? Also du hast ja viele Menschen ermutigt, auch durch das, was du geteilt hast, mit dem, was du mit deinem Ausstieg bei den Zeugen Jehovas erlebt hast. Das ist ja auch ein Zerbruchsthema.
Mhm. Ja, ne? Auf jeden Fall.
Und das ist für mich das Schöne, was daraus entstehen kann. Oder auf diese Erzieherin-Geschichte bezogen, aus diesem Zerbruch heraus nochmal ein neuer Kurswechsel, der entstanden ist. Oder ich kann noch ein kleines Beispiel mit reinnehmen. Corona-Zeit war auch keine so ganz einfache für selbstständige Menschen, erst recht für Musiker.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich hatte schon vorher immer wieder mal auch in anderen Gemeinden gepredigt oder bei uns in der Gemeinde mal gepredigt, aber das war jetzt nicht so ein Hauptanteil, sondern es war nur mal so ein einmal im Jahr Ding oder sowas, ne? Und in dem Jahr, in dem ersten Corona-Jahr, habe ich so viel gepredigt wie noch nie in meinem Leben.
Okay.
Also in meiner eigenen Gemeinde, aber auch in anderen Gemeinden, weil Gottesdienste fanden statt.
Ah ja.
Ne? Konzerte nicht, aber Gottesdienste fanden statt. Und das war wie so ein das hat sich verändert. Da wurde was neu zusammengesetzt. Ne? So dieser, wenn ich das jetzt als Zerbruch sehe, ich habe es nicht als Zerbruch empfunden, aber wenn ich so sehen würde, die Corona-Zeit hätte jetzt meine Möglichkeiten, meinen Job auszuüben, zerbrochen sozusagen, dann habe ich das neu zusammensetzen dürfen und da kam was Neues mit rein. Mhm. Und seitdem mache ich das zum Beispiel auch mehr. Und deswegen hat sich dann eben auch mit der Kurs daraus entwickelt, aus diesem Ganzen. Also es gibt so viele verschiedene Komponenten, die so zusammengekommen sind. Ich habe, mit einer Freundin zusammen auch einen Podcast für Singles gestartet.
Ja.
Genau. Beziehungsstatus geliebt, falls ich diese kurze Schleife.
Beziehungsstatus geliebt.
Genau.
Gleich mal.
Der mittlerweile nicht mehr das Single-Thema im Fokus hat, aber zumindest die ersten Folgen absolut genau darum ging.
Einfach alle von Anfang an durchhören.
Ja, oder man fängt bei Staffel 3 an, das ist dann die Schönheit im Zerbruch, also worauf man Bock hat. Ja. Das sind alles Dinge, diesen Podcast hätte es nicht gegeben, wenn das nicht mein Thema gewesen wäre.
Ja.
Und wir konnten damit sehr viele Menschen ermutigen, besonders in der Corona-Zeit, weil viele Leute gerade als Single sehr einsam waren in der Zeit. Mhm. Also so, das sind ganz viele verschiedene Komponenten, die alle für mich Schönheit sind.
Krass.
Etwas Schönes, Gutes, was aus diesem heraus entstanden ist.
Mhm.
Genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich völlig klar. Ne? Also auch, dass du sagst, der Zerbruch selber ist ja nicht die Schönheit, sondern das, was dann passieren könnte. Man muss natürlich ein bisschen offen sein. Ne? Also wenn man jetzt halt
absolut,
also ich bin jetzt am tiefsten Punkt irgendwo angelangt, dann sage ich so, nee, also jetzt habe ich keine Lust mehr, irgendwie weiterzumachen oder weiter irgendwas auszuhalten oder so. Also das, man muss natürlich dann offen sein, zu sagen, okay, wo könnte denn jetzt diese Schönheit irgendwo herkommen?
Das stimmt.
Muss dann wahrscheinlich offen sein, ne?
Und die ist aber natürlich auch nicht unbedingt von vornherein da, ne? Mhm. Also ich sag mal, wenn du jetzt einen Zerbruch erlebst, dann ist ja nicht sofort der Gedanke, und irgendwo wird hier Schönheit sein in dem ganzen Chaos und Scherbenhaufen. Nein, sondern erstmal musst du trauern und heulen oder was auch immer da nötig ist in dem Moment, ne? Aber und dann irgendwann darf man aber, wenn man sich dann zusammensammelt, seine Scherben zusammensammelt, darf man anfangen zu gucken, wo darf es denn jetzt hingehen und zu erwarten, dass es was Schönes geben kann in diesem Ganzen, oder was Schönes heraus entstehen kann. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, jeder muss jetzt eine Arbeit starten aus seinem Zerbruch heraus. Ne?
Irgendwie,
Ahnung. Man wurde adoptiert und kümmert sich später um Heimkinder oder irgendwie sowas. Das ist ja nicht automatisch das Ziel, sondern manchmal reicht es, dass du deinem Nachbarn von deinem Zerbruch erzählst und der ist total berührt und bewegt und es passiert was. Ne? Also
Und du es überhaupt auch erzählen kannst, dass du, ne, dass du sagst, ich kann darüber sprechen, weil es ist ja auch manchmal, dieser Zerbruch ist ja manchmal auch peinlich, ne, dass man sagt, so, ich habe irgendwas in meinem Leben erlebt oder irgendwas ist, belastet mich, wo man sagt, es ist mir einfach peinlich. Das möchte ich verstecken, ne, so wie du es vorhin auch gesagt hast. So, ne. Und überhaupt erstmal den Mut nachher zu haben, nö, ich kann jetzt darüber reden, das ist ja auch hilfreich, nehme ich mal an, genau.
Absolut, ja.
Das heißt, du hast schon gesagt, es gibt einen Kurs, der heißt Schönheit im Zerbruch. Genau. Was heißt denn Kurs? Also der ist, den kann man offline, online oder wie kann man den machen?
Also es ist ein Kurs mit einem Workbook, sagt man ja heutzutage, genau. Ne? Oder Arbeitsbuch, klingt nicht ganz so cool, aber es gibt ein Buch dazu, das kann man entweder in wirklich gedruckter Form oder halt als digitales Buch erhalten und das ist quasi ein Selbstlernkurs, in dem man 5 Wochen lang, wenn man es denn konsequent durchzieht, kann auch länger sein, ne? Wenn man wirklich ein bisschen länger sich damit beschäftigt, was auch völlig okay ist, weil wie gesagt, Heilung braucht ihre Zeit. Aber er ist auf 5 Wochen angelegt, ne, von den Einheiten her. Es gibt 5 Themenbereiche, die sich eben an dieser Kintsugi-Technik entlang hangeln, sage ich jetzt mal. Genau, man kann das für sich selber durchmachen, man kann das mit einer Kleingruppe machen oder mit einer Freundin zusammen so. Okay. Oder manchmal gibt es eben auch die Möglichkeit, dann starte ich eine neue Kursrunde, wo man sich dann immer in dieser Zeit, wo man den Kurs durchgeht, einmal in der Woche trifft und austauscht, zusammen betet, Erfahrungen teilt, einfach teilhaben lässt.
Also den mache ich nicht nur komplett selber, den Kurs, sondern du tauchst da auch irgendwie auf dann?
Genau, also wenn man das in dieser offiziellen Kursrunde da macht, dann gehst du unter der Woche die Inhalte für dich selber durch, das ist schon so. Genau, und da sind Songs von mir drin, die man anhören kann. Es sind Impulse, die ich gesprochen habe, also Texte, die man anhören kann. Dann sind natürlich Texte in dem Buch, klar, die man liest. Es sind Ermutigungen drin, es sind eigene Stories. Ich habe ein paar Videos aufgenommen, wo ich auch Stories von mir erzähle. Mhm. Und es gibt immer wieder jeden Tag eigentlich fast eine Übung, die man machen kann.
Okay. Genau. Die Frage natürlich, für wen ist dieser Kurs? Also wen hast du da so im Hinterkopf?
Ja, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie so verkaufsstrategisch total falsch zu sagen für jeden.
Nee, finde ich nicht.
Naja, man sagt
also Musik ist ja zum Beispiel auch für jeden.
Das stimmt, aber da gibt es ja Geschmacksunterschiede und so, ne? Nee, ich würde sagen, es ist für jede Person, die das Bedürfnis hat, mit ihrem Zerbruch zu arbeiten, also da irgendwie weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, sich das anzugucken, durch vielleicht auch eine Hoffnung, das ist meine Hoffnung natürlich, ne, durch einen Heilungsprozess anzustoßen. Es ist kein Seelsorge- oder Therapieersatz, weil ich habe keine Ausbildung in dieser Richtung und den Anspruch kann ich gar nicht haben deswegen. Aber ich glaube, dass das ist mein Ziel auch damit, dass es auch die Beziehung zu Gott vertiefen kann, weil ich glaube, dass aus dieser Beziehung heraus ganz viel Heilung kommen kann, wenn man es zulässt.
Ja, und, also ist es auch praktisch für jemand, der nicht glaubt oder nicht glauben kann, für den ist genauso gut der Kurs?
Ja, ich glaube, das ist etwas schwieriger, weil diese Übungen, die darin sind, da geht es immer wieder darum, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und wenn man Gott noch gar nicht kennt,
ja, dann packst du einfach die WhatsApp-Nummer mit rein. Dann
spannend werden von Gott. Ich habe die direkte Leitung, die gebe ich dann weiter. Also es könnte ein bisschen schwierig werden. Ich glaube, man sollte schon irgendwie Christ sein und mit Gott unterwegs sein. Genau, aber ob man jetzt zum Beispiel Mann oder Frau ist, ist, glaube ich, egal. Es ist natürlich aus einer weiblichen Sicht geschrieben. Dessen muss man sich bewusst sein. Und ich denke, dass Männer und Frauen mit unterschiedlichen Themen kämpfen.
Ja, aber am Ende das Thema Zerbruch ist ja nun, sage ich mal, nicht geschlechtsspezifisch. Absolut.
Genau, es ist universell, würde ich auch sagen. Ja. Aber die Kursrunden, wo ich jetzt mit Kleingruppen was mache, die biete ich im Moment nur für Frauen an, weil ich das als Frau leite und das auch ein sicherer Rahmen sein soll, wo man sich wohlfühlt und öffnet. Ja. Und ich glaube, da sind gemischte Gruppen manchmal etwas schwieriger, würde ich sagen. Genau, vielleicht, also es wäre so eine Vision, dass es das irgendwann auch für Männer gibt.
Ja, cool.
Genau, wenn ich die richtige Person finde, die das als Mann dann anleiten würde. Das wäre cool.
Ich denke mal drüber nach.
Weil, lass uns drüber reden, weil Männer brauchen absolut genauso Heilung wie Frauen.
Auf jeden Fall. Wir tun ja immer so cool, als wenn wir das nicht bräuchten.
Ja, vielleicht ist es so, dass sie manchmal ein bisschen länger brauchen, um drüber zu reden. Keine Ahnung, ist voll das Klischee jetzt gerade. Es gibt unterschiedliche Typen, aber ich wünsche mir einfach wirklich, dass Menschen in tiefere Beziehungen zu Gott hineinkommen und daraus Heilung entsteht.
Mhm. Sehr cool.
Ja.
Das finde ich einen richtig, richtig coolen Schlusssatz und ich könnte noch Stunden weiter mit dir reden. Krass, ja. Wir haben gesagt eine Stunde, jetzt ist es schon mehr geworden.
Wahnsinn.
Die Zeit geht sehr schnell rum und das ist doch total spannend und das Coole ist, man kann sich das ja ganz leicht merken, wo man das findet, nämlich einfach katjazimmermann.com.
Richtig.
Ne? Katja Zimmermann, also einfach katjazimmermann.com, also so einfach.
Jetzt und kannst du den Namen, ne?
Ja, ja, ich habe ja auch eine Weile gebraucht. katjazimmermann.com. Also einfach mal draufgehen und oben rechts ist, glaube ich, irgendwo ein Knopf, da kann man draufdrücken und dann seid ihr schon bei dem Kurs und also das wäre doch super, wenn der eine oder andere sagt so, ja, also ich bin gerade in so einer Phase oder war in so einer Phase und ich traue mich nicht irgendwie zu stehen oder so und Zerbruch, ja, ist voll mein Thema und ich möchte das auch irgendwie so positiv sehen können, finde ich Katja mit der Schönheit.
Ja.
Und ja, also ich finde dieses Bild, finde ich hervorragend. Das ist mir, bevor ich das bei dir gesehen habe, gar nicht so gekommen, dieses Bild, wie cool das eigentlich ist für uns und für Menschen, dass das einfach zu Menschen so gut passt, dieses
Absolut,
Bild. Und
ja.
Ich finde das großartig. Also das hilft mir auch jetzt sehr, dieses Bild.
Cool,
und,
das freut mich.
Ja, also finde ich richtig klasse. Und müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir noch so für die Podcast-Folge so ein extra Bild mit so einer eine Tasse oder irgendwie so, müssen wir mal gucken, das wäre doch cool. Ich gucke mal nach, ob ich da was finde. kann man das vielleicht so als Folgenbild dann machen irgendwie, das wäre doch cool.
Das wäre sehr cool, ja.
Ja, cool. Willst du noch was sagen, Katja?
Ich sage danke. Danke für deine Einladung.
Ja.
Für alle, die zuhören, wir kannten uns vorher nicht, von daher ist es umso spannender.
Das ist richtig krass,
Das ist schon krass irgendwie. Ne?
Nur über Instagram geschrieben und zack, wollen wir mal zusammen quatschen.
Aber das ist auch was Schönes, finde ich, was aus dieser Corona-Zeit so ein bisschen heraus entstanden ist, dass man solche Sachen einfach macht. Ne?
Ja.
Finde ich, das ist wieder das Schöne im Zerbruch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dein Gast sein durfte und danke dir für deine Fragen, für dein Einfühlungsvermögen. Es war sehr cool, dass wir uns unterhalten haben. Und vielleicht können wir das ja mal, vielleicht kann ich mich ja mal revanchieren und dich auch mal einladen in meinen Podcast.
Sehr cool. Ja, und das war alles andere als heiße Luft, nämlich keine heiße Luft mit Katja Zimmermann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr diesen Podcast bis zu Ende durchgehört habt. War ja auch super spannend. Und wenn ihr mögt, lasst gern eine Bewertung da. Ein Like gibt es ja nicht beim Podcast, aber ihr könnt ihn abonnieren. Das wäre doch super. Und natürlich weiterempfehlen und schaut vor allem vorbei bei katjazimmermann.com. Yo.